Here is the new Berlin.
Hier ist das neue Berlin.
Aquí está el nuevo Berlin.
Voici la nouvelle Berlin.
Hier ist das neue Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das neue Berlin. Heute wollen wir uns mit einem recht abstrakten Thema beschäftigen. Wir wollen die Philosophie als Fach, als Disziplin zum Thema machen. Ein Fach, das wahrscheinlich eines der ältesten in der Geistesgeschichte ist, zugleich immer wieder umkämpft, umstritten, kritisiert und auch in seiner Relevanz bestritten. So schrieb vor einigen Jahren in seinem Buch Was Philosophen wissen, der deutsche Philosoph Herbert Schnedelbach: Wenn etwas dran ist an der These von der Amerikanisierung der Philosophie, dann ist es die Beobachtung, dass sich die Philosophie in Europa durch fortgesetzte Verwissenschaftlichung zu dem Orchideenfach zurückgebildet hat, dass sie in den USA immer schon war. In der alten Welt war die Philosophie gerade auch der großen Denker immer auch eine Stimme im gesamtkulturellen Diskurs gewesen. Diese exoterische Rolle hat unser Fach weitgehend eingebüßt, denn es hat sich fast völlig in die Esoterik einer professionalisierten Fachdisziplin hineindrängen lassen, aus der wichtige Beiträge zu den großen Orientierungsproblemen der nachdenklichen Menschen nicht länger zu erwarten sind. Unser heutiger Gast würde dieser These wahrscheinlich vehement widersprechen. Dennoch beschäftigt auch sie sich mit den konkreten Leistungen, den konkreten Beiträgen, die die Philosophie für virulente, gegenwärtige gesellschaftliche Probleme leisten kann. Frau Professor Dr. Dagmar Borchers ist Professorin für angewandte Philosophie in Bremen. Soweit ich weiß, der einzige deutsche Lehrstuhl für angewandte Philosophie und zugleich auch die Initiatorin des Studiengangs, des Masterstudiengangs angewandte Philosophie, der in diesem Sommersemester 2019 an der Universität Bremen startet. Frau Borchers, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen sprechen kann über dieses Thema.
Ja, wir freuen uns auch. Sie haben mein polemisches Eingangszitat gehört. Es ließen sich noch weitere Beispiele finden, vor allem von Philosophen, die nicht an der Universität arbeiten, wird gerne mal ausgeteilt. Letztes Jahr schrieb auch Wolfram Eilenberger in einem Zeitungsartikel, dass in der Philosophie nichts mehr geschieht, was irgendeinen wachen Geist wahrhaft interessieren, geschweige denn faszinieren oder gar produktiv desorientieren würde. Zitat Ende. Können Sie mit solchen etwas polemischen Beschreibungen des Faches etwas anfangen?
Ja, etwas anfangen kann ich damit natürlich schon. Es bringt einen so ein bisschen in Wallung. Und Sie haben ja schon gesagt, ich wäre damit wahrscheinlich nicht einverstanden. Das bin ich auch nicht. Aber ich kann das ein Stück weit natürlich nachvollziehen und verstehen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das für vollkommen abwegige Positionen halte. Der Punkt ist, dass natürlich, also dass es sehr, sehr hohe Anforderungen an die Wissenschaftlichkeit gibt, wenn man wissenschaftlich Philosophie betreibt. Und dass das sich tatsächlich in gewisser Weise natürlich verselbstständigt hat. Also das ist aber genau wie in anderen Disziplinen auch. Sie werden auch nicht auf Anhieb eine physikalische Theorie oder eine mathematische Theorie oder so verstehen. Die Philosophie hat sich intern auch so sehr spezialisiert, dass nicht einmal Philosophinnen und Philosophen immer alle Debatten verstehen, sondern wenn ich etwas höre zur Theorie der Quantenmechanik oder andere Teile der Philosophie der Physik oder auch der Bedeutungstheorie oder der Philosophie der Zeit oder es gibt viele, viele Beispiele, dann schlackere ich auch mit den Ohren und habe riesige Fragezeichen über dem Kopf. Also das hat einfach was mit der Binnenspezialisierung in diesem enorm breiten Feld der Philosophie auch zu tun. Das ist der Punkt, den man auf jeden Fall festhalten muss. Und dann gibt es zweitens, glaube ich, eben, und darüber wollen wir ja, glaube ich, heute reden, unterschiedliche Ausrichtungen der Philosophie. Also man kann sich sozusagen nach innen wenden und tatsächlich in diesen Spezialdebatten sich engagieren und sich darauf konzentrieren, was ich auch völlig legitim finde. Man kann sich aber auch quasi nach außen wenden und versuchen, philosophische Überlegungen in die Öffentlichkeit zu tragen oder sie auf eine Weise zu formulieren, die öffentlichkeitstauglich und gut zugänglich ist. Und ich sehe überhaupt nicht, warum das eine das andere auch irgendwie ausschließen sollte.
Was Sie da angesprochen haben, wäre ja vermutlich ungefähr das, was eine angewandte Philosophie beinhalten würde. Nun ist das ein, ich weiß nicht, wie gut eingeführter Begriff, angewandte Philosophie. Vielleicht können Sie erstmal kurz darlegen oder beschreiben, was damit genau gemeint ist im Unterschied zu den traditionellen Wissensfeldern der Philosophie.
Also angewandte Philosophie würden wir hier so beschreiben, dass wir sagen, angewandte Philosophie beschäftigt sich mit Fragestellungen und Themen, die entweder aus der Gesellschaft oder aber aus anderen Wissenschaften in die Philosophie hineingetragen oder an die Philosophie herangetragen werden und bearbeitet diese Fragen und Themen mit philosophischen Methoden. Das ist so unsere Kurzdefinition von angewandter Philosophie. Es gibt also viele, viele Themen und darauf zielt, glaube ich, auch ein bisschen das Zitat ab und Fragestellungen, die sich aus der philosophischen Debatte selbst ergeben haben. Und dann gibt es viele Fragen, die eben aus der Gesellschaft in die Philosophie kommen. Zum Beispiel gibt es jetzt viele Publikationen zum Thema Migration. Es gibt Debatten über Klimaethik und so weiter und so weiter. Und das sind natürlich Publikationen und philosophische Überlegungen, die sich ergeben haben vor dem Hintergrund dessen, was de facto uns gerade so in der Welt massiv beschäftigt.
Jetzt haben Sie einleitend gesagt, dass die Situation der Philosophie eigentlich gar nicht so anders ist als in anderen Disziplinen. Also man kennt das natürlich mit allen Wissenschaftlerinnen, mit denen man so spricht, dass das eigene Fach so differenziert ist, dass man auch mit Fachkollegen oftmals gar kein sinnvolles Gespräch mehr führen kann. So ist die Situation sicherlich eben für alle Wissenschaften. Ist dann allerdings, das wäre jetzt eben die Frage für die Philosophie, ist das also hat das eine unterschiedliche Bedeutung in verschiedenen Disziplinen im Hinblick auf die Frage, welche Bedeutung hat diese Disziplin für die Gesellschaft?
Ja, das finde ich einen sehr klugen Gedanken. Das kann sehr gut sein, weil natürlich die Philosophie sich mit Fragen beschäftigt, die für, ich sage jetzt mal, alle prinzipiell von Interesse sind. Und ich möchte auch nicht den Gedanken erwecken, dass angewandte Philosophie irgendwie eine neue Erfindung sei. Also wenn man sich mal anguckt, womit sich beispielsweise Aristoteles beschäftigt hat, dann ist das die Frage, was ist eigentlich Glück? Was macht ein gutes Leben aus? Warum ist Freundschaft wichtig für ein gutes Leben? Das sind nicht irgendwelche abgedrehten, extrem abstrakten Fragen, sondern das sind Fragen, die die Menschen beschäftigen, die so ein bisschen reflektieren und über ihr Leben nachdenken. Und das ist ja auch, glaube ich, der Grund, weshalb viele junge Leute sich für Philosophie interessieren. Weil, also ich sage immer, Philosophie beginnt eigentlich mitten im Leben. Im Prinzip kann man eine beliebige Tageszeitung aufschlagen, meinetwegen auch die Bild-Zeitung, und man könnte sofort anfangen zu philosophieren. Und das finde ich persönlich auch so schön an der Philosophie, dass sie mitten im Leben anfängt. Und das empfinden, glaube ich, gerade in Zeiten wie diesen viele Menschen so. Also wir brauchen nur das Thema Fake News zu nehmen oder ich diskutiere zum Beispiel im Moment relativ viel mit Studierenden über die Frage, was bedeuten die Begriffe wie Wahrheit und Wissen noch in Zeiten des Internets und so weiter und so weiter. Und das sind die Fragen oder das sind Beispiele für Fragen, die Menschen sich zur Philosophie hinwenden lässt und warum sie glauben, dass es vielleicht ganz interessant sein könnte, sich mit Philosophie zu beschäftigen.
Das ist ganz interessant, dass Sie die Philosophie sozusagen auch aus so einer gewissen Lebenssituation, also Alltagsproblemen heraus auch schon sozusagen finden, dass dort irgendwie auch die Anfänge oder die Ansatzpunkte der Philosophie liegen. Wenn man jetzt, wo Sie schon die antike Philosophie angesprochen haben, dort war ja tatsächlich Lebenskunst, könnte man vielleicht sagen, und Philosophie sehr eng miteinander verbunden. Das ist dann in der modernen Philosophie eine Zeit lang erstmal nicht mehr so gewesen, soweit ich informiert bin. Dennoch war die Philosophie immer, ja, sozusagen, hat sich entweder als die Mutter aller Wissenschaften verstanden, indem sie quasi die erkenntnistheoretischen Grundlagen aller anderen Erkenntnisbemühungen erörtert hat, oder sie hat sich in so einer Art, ja, ich weiß nicht, in so einer Art subversiven Außenseiterrolle auch manchmal empfunden. Ich glaube, zum Beispiel Heidegger hat die Philosophie im Gegensatz zur Wissenschaft verstanden. Auch Horkheimer hat, glaube ich, die Philosophie klar von der Wissenschaft abgegrenzt. Meine Frage wäre jetzt, kann man die Philosophie als oder sollte man sie als Wissenschaft verstehen? Oder ist sie mehr als das? Ist sie gleichzeitig auch sozusagen anthropologischer Begleiter, oder ist sie wie lässt sie sich genau verstehen? Oder sollte man ganz im Gegenteil sagen, lasst uns die Philosophie besser als eine Wissenschaft verstehen, damit wir nicht in die Gefahr geraten, jetzt esoterisch zu werden oder irgendwie ja in den Bereich der Religion zu kommen oder dergleichen.
Ja, sehr schön. Also ich würde sagen, sie ist beides. Ich finde das ganz toll, wie Sie das beschrieben haben mit dieser, wie haben Sie das genannt, anthropologische Begleiterscheinung oder sowas.
Irgendwie so,
also,
genau.
Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass jeder Mensch, der so ein bisschen sensibel ist, der fängt doch in einem bestimmten Alter, also schon Kinderfragen sind ja eigentlich genuin philosophische Fragen, ja?
Ja.
Also das ist dem Menschen offensichtlich irgendwie in die Wiege gelegt, sich zu fragen, warum ist das eigentlich so? Was heißt das eigentlich genau? Warum ist das wichtig? Und so weiter. Und sich auch Fragen über das eigene Leben zu stellen, Begriffe geklärt haben zu wollen und so weiter und so weiter. Was man da alles so hat. Oder ganz zu schweigen von so moralischen Konflikten und so weiter. Und deswegen finde ich das völlig richtig, was Sie sagen. Es entsteht, das meinte ich, als ich gesagt habe, es entsteht mitten im Leben. Ich finde es toll, dass eigentlich fast jeder Jugendliche so eine Art, ich nenne das immer in meinen Seminaren, philosophische Phase hat, wo man so ein radikaler Philosoph oder Philosophin ist, alles in Frage stellt oder vieles in Frage stellt. Und dann haben ja auch viele, gerade auch junge Menschen, so ihre Fragen, die ihnen so ganz persönlich quasi auf der Seele brennen und die sie extrem beschäftigen. Was ist Gerechtigkeit? Was ist Wahrheit? Und so weiter und so weiter. Und deswegen finde ich, dass Sie recht haben. Philosophie ist viel, viel mehr als eine Wissenschaft. Sie fängt quasi außerhalb der Wissenschaft an. Und ich würde im Sinne des Eingangszitats auch sagen, ja, vielleicht ist sie auch da am lebendigsten, am authentischsten und so weiter. Jetzt haben Sie aber noch was weiteres Wichtiges gesagt. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die viele Philosophiestudierende machen. Die kommen mit diesen Fragen an die Universität. Die haben vielleicht viele, viele Nächte bei Rotwein irgendwie über ihre zentralen Fragen wild diskutiert. Mhm. Und dann kommen sie an die Uni. Und dann stellen sie auf einmal fest, oh je, hier ist das ja was ganz anderes als außerhalb der Universität. Also in der Universität wird Philosophie eben als Wissenschaft betrieben. Und das heißt systematisch mit bestimmten Methoden. Also als Philosophiestudierender muss man beispielsweise einen Logikkurs machen, Logik- und Argumentationstheorie. Man muss wissenschaftliches Arbeiten lernen. Man stellt fest, dass in Seminaren philosophieren eben nicht freies Assoziieren ist, dass man sagt, was einem gerade so durch den Kopf geht und was man gerade mal so meint, sondern dass da sehr strenge Maßstäbe angelegt werden, was ein vernünftiges Argument eigentlich ist, ein triftiges Argument und so weiter und so weiter. Es geht darum, gute von schlechten Argumenten anhand bestimmter Kriterien unterscheiden zu können. Und damit fängt sozusagen die Wissenschaft der Philosophie an. Und das ist, wie Sie ja auch schon vermutet haben, durchaus wichtig. Ja, also weil die Philosophie ja eine nicht empirische Wissenschaft ist, das heißt die Behauptungen, die wir aufstellen, da kann ich nicht sagen, ja, wenn Sie mir nicht glauben, dann machen Sie das Experiment doch nochmal. Wir haben keine empirische Grundlage, die auf Experiment und Beobachtung beruht, sondern wenn Sie das, was ich sage, in Zweifel ziehen, dann müssen Sie sich meine Argumentation genau angucken. Und deshalb braucht es dafür eine Ausbildung oder bestimmte Kriterien, wann meine Argumentation sozusagen auf guten, stabilen Beinen steht und wann sie das nicht tut. Und deswegen finde ich, dass Philosophie als Wissenschaft zu betreiben eben etwas substanziell anderes ist, als wenn man sie außerhalb der Wissenschaft betreibt. Und natürlich, und in dem Sinne würde ich dem Eingangszitat auch recht geben, treibt das der Philosophie auch sehr viel Leben aus. Ja.
Ja.
Also wenn man Philosophie als Wissenschaft betreibt, dann, wie soll ich, das ist, als ob man sich so ein Kettenhemd überzieht. Das ist sehr belastend und mühsam, weil man dann immer denkt, man will nichts falsch machen. Man muss 1000 Dinge bedenken. Wenn Sie dann einen Aufsatz schreiben, müssen Sie auf dem neuesten Stand der Forschung sein. Dann dürfen Sie keine wichtige Publikation übersehen. Dann gehen Sie 1000-mal Ihre Argumentation durch, ob das doch alles hieb- und stichfest ist und so weiter und so weiter. Und das, ja, in gewisser Weise stimmt das. Das treibt der Philosophie ein bisschen die Lebendigkeit aus und die Spontanität und ich befürchte sogar manchmal ein bisschen die Kreativität.
Ich habe mich jetzt gefragt, als Sie beschrieben haben, was die angewandte Philosophie ausmacht, dass dort ja entweder die Fragen aus der Gesellschaft an die Philosophie herangetragen werden oder die Philosophie sich einfach eine Sensibilität dafür bewahrt, was gesellschaftliche oder vielleicht auch andere fachwissenschaftliche Fragen sind, zu denen sie etwas beitragen kann. Und in ihrer Darstellung würde die Philosophie das dann in ihren eigenen Methoden vorantreiben, das Problembewusstsein oder worum es genau dann auch in dem Problem eben geht. Meine Frage wäre jetzt auch, gibt es eigentlich sowas wie eine genuin philosophische Methode? Also ist das zum Beispiel eben die logische Begriffsanalyse oder einfach eine Orientierung an einer Analyse von Begründungszusammenhängen? Und kann man das auch so verallgemeinernd für die gesamte Philosophie sagen?
Also es gibt nicht eine philosophische Methode, sondern es gibt ganz viele verschiedene. Und es gibt ja innerhalb der Philosophie ganz unterschiedliche Strömungen und Richtungen. Also Sie haben schon Horkheimer erwähnt, die kritische Theorie. Dann haben Sie mit der logischen Begriffsanalyse eine Methode erwähnt, die eher so in den Bereich der analytischen Philosophie gehört. Dann gibt es die Hermeneutik, die sehr stark so bestimmte Heuristiken der Textinterpretation in den Fokus nimmt und so weiter und so weiter. Also es gibt ganz unterschiedliche Phänomenologie, es gibt ganz, ganz unterschiedliche philosophische Methoden und das macht auch schon mal sehr viel Binnendifferenzierung in der Philosophie aus. Also es gibt in der Philosophie ja auch Grabenkämpfe und Schulen, die sich bitterböse gegenüberstehen. Da kommt dann natürlich zum Teil auch so ein bisschen politische Programmatik mit rein und so weiter und so weiter. Und deswegen ist das sehr heterogen, das Feld, gerade auch methodisch.
Mich würde nochmal die Diagnose interessieren. Also was Sie jetzt gesagt haben, auch da würde ich sagen, kann man zu einem gewissen Teil auch auf andere Wissenschaften übertragen. Also ich kenne es aus der Mathematik, wo dann gerne gesagt wird, in dem Moment, wo man mit dem Mathematikstudium anfängt, muss man eigentlich seine Vorstellung davon ablegen, was Mathematik war und was an Mathematik Spaß gemacht hat, weil man irgendwie erstmal dann lernt, was eine Zahl ist. Und das hat dann mit der Mathematik, die man vielleicht davor noch im Gymnasium gelernt hat und die einem Spaß gemacht hat, erstmal relativ wenig zu tun. Ähnlich ist es wahrscheinlich bei allen anderen Fächern, wo das, was man vielleicht aus dem Alltag oder auch noch aus der Schule kennt an Gegenständen, dort gar nicht mehr so existiert und man eigentlich die wissenschaftliche Methode, wenn man das jetzt so sagen will, als eine Methode überhaupt, doch darin besteht, diese Gegenstände erstmal auseinanderzunehmen und sich vom Leibe zu halten in gewisser Weise. Und eben, dass das ähnliche Problem dann auch in der in der Philosophie. Jetzt hat man ja schon über Jahrhunderte, im Prinzip seit es die Universität gibt, dann so einen antiakademischen Diskurs, der genau das der Wissenschaft generell vorwirft und sagt, eben innerhalb dieses akademischen Betriebs kann man eigentlich gar keine richtige kreative Wissenschaft machen, sondern es wird eigentlich eher Wissenschaft verhindert, indem kreatives Denken verhindert wird. Meine Frage wäre jetzt, wenn man über angewandte Philosophie spricht, dann ist das natürlich zum Teil vielleicht auch eine Antwort auf diesen antiakademischen Diskurs, aber wahrscheinlich auch nicht ganz, weil sicher sich die Problemlagen geändert haben. Das wäre eben die Frage, worauf antwortet, auf welches Problem antwortet dann die angewandte Philosophie?
Also ich teile das eben genau in dieser Pauschalität überhaupt nicht. Also ich bin wirklich absolut anti-Wissenschaft. Ich finde das völlig unzutreffend zu sagen, die Wissenschaft verunmögliche kreatives Denken. Das halte ich für völligen Unfug. Also wenn Sie mal sehen, mit wie viel Kreativität Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschungsprojekte sozusagen zuschneiden, ihre Experimente durchdenken, neue Fragestellungen eröffnen und so weiter, ist ein ungeheures kreatives Potenzial drin. Also ohne Kreativität würde wissenschaftlicher Fortschritt überhaupt nicht funktionieren. Nehmen Sie zum Beispiel auch die medizinische Forschung, aber auch die Materialforschung. Was, wenn Sie heute ein Handy in der Hand haben, da steckt unglaublich viel kreative Wissenschaft drin. Ja, sowohl mathematisch, Informatik als auch ingenieurswissenschaftlich. Also das ist einfach Quatsch zu sagen, Wissenschaft sei nicht kreativ oder verhindere Kreativität. Also das würde ich schon mal überhaupt gar nicht unterschreiben. Die angewandte Philosophie, ja, worauf reagiert sie? Ich glaube, sie reagiert weniger, als dass sie einen Versuch, so eine Art Einladung zu sein und einen bestimmten Zug an der Philosophie nochmal herauszustellen, nämlich die Hinwendung zur Gesellschaft, zu anderen Wissenschaften. Also die Hinwendung zur Gesellschaft hat die Philosophie ja eigentlich immer gehabt. Und ein Beispiel dafür ist unser heutiges Staatsverständnis und unser Selbstverständnis als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Das ist ganz, ganz, ganz wesentlich mitgeprägt worden von philosophischen Überlegungen, wenn Sie zum Beispiel die Vertragstheorien im 17. und 18. Jahrhundert nehmen. Also der Gedanke, dass der Staat für das Individuum da ist, dass der Staat sich seinen Bürgerinnen und Bürgern gegenüber legitimieren muss, dadurch, dass er bestimmte Funktionen erfüllt, zum Beispiel Sicherheit bietet und so weiter. Das sind alles Ideen aus der Philosophie. Und insofern hat sich die Philosophie immer schon sehr, sehr intensiv mit der Gesellschaft, mit ihr und dem Staat, ihrer Funktionsweise, ihren Problemen und so weiter beschäftigt. Auf der anderen Seite hatte ich ja auch gesagt, angewandte Philosophie ist auch die Beschäftigung mit Fragen, die aus anderen Wissenschaften an die Philosophie herangetragen werden. Und die Philosophie ist eben, wie ich ja sagte, eine nicht-empirische Wissenschaft und als solche ist sie immer schon genuin interdisziplinär oder ja transdisziplinär, weil wir natürlich, wenn wir uns eine philosophische Frage vorlegen, die wo es wichtige empirische Erkenntnisse zugeht, dann müssen wir die immer importieren aus anderen Wissenschaften. Und deswegen guckt die Philosophie immer in alle möglichen Wissenschaften hinein und hat auch zum Teil sehr viel dazu zu sagen. Es gibt eine Philosophie der Mathematik, eine Philosophie der Physik, der Biologie, es gibt Musikphilosophie, es gibt Rechtsphilosophie, also zu fast jeder Wissenschaft gibt es so eine Verbindung in die Philosophie hinein. Und diese Vielfalt deutlich zu machen, das ist eigentlich das Anliegen der angewandten Philosophie und des Studiengangs auch.
Vielleicht können wir das ein bisschen konkretisieren an einem Beispiel, in dem eine wissenschaftliche Fragestellung durch eine philosophische Ergänzung beziehungsweise eine philosophische Bearbeitung bereichert wird. Hätten Sie vielleicht eins parat, bei dem man das sehen kann, wie auch sozusagen der fremddisziplinäre Diskurs tatsächlich auf seine blinden Flecken auch ein wenig vielleicht gestoßen wird in Auseinandersetzung mit der Philosophie?
Naja, also ein Beispiel, das mir einfällt, das ist jetzt aber nicht besonders spektakulär, ist zum Beispiel der Naturbegriff. Ja, also in der Biologie spielt er ja eine ganz, ganz große Rolle und es ist aber gar nicht so einfach, den Naturbegriff irgendwie zu präzisieren. Er hat unglaublich viele Facetten, ist natürlich auch zu sehen im Abgrenzung zum Kulturbegriff und dafür ist die Philosophie ein Stück weit auch da, um solche Begriffsklärungen zu leisten und vielleicht auch mit ein paar Missverständnissen aufzuräumen. Oder auch der Begriff der Kausalität scheint auch irgendwie ziemlich klar zu sein, ist aber de facto innerhalb der Philosophie, der Wissenschaftstheorie eine ziemlich harte Nuss und gar nicht so einfach zu klären. Das wären jetzt so zwei Simpelbeispiele, aber es gibt natürlich noch viel mehr. Also da kann ich jetzt nichts zu sagen, aber es gibt eine unglaublich lebendige Diskussion zur Quantentheorie innerhalb der Philosophie.
Damit
also
tatsächlich
kann ich nicht genau sagen, um welche Details es da geht, aber es ist auf jeden Fall eine ganz interessante Diskussion darum, die immer weitergeht.
In der Tat, also ich kann mir das zum Beispiel sehr gut bei der Philosophie des Geistes vorstellen, die ja im Prinzip sich ganz umfangreich mit der Frage ja auch beschäftigt, wie eine naturalistische Erklärung des menschlichen Bewusstseins möglich ist.
Genau.
Und das ist ja auch ein Problem der Neurowissenschaften, wo ich dann manchmal, und das als blutiger, ahnungsloser Laie gesprochen, das Gefühl habe, dass dort in den Neurowissenschaften teilweise Fragen diskutiert werden, die eigentlich schon philosophisch erledigt sind, so ein wenig, also so zum Beispiel die sogenannte Identitätstheorie oder dergleichen, wahrscheinlich ist das auch nicht mehr dort aktuell, aber das wäre vielleicht jetzt ein Beispiel, was mir gerade spontan eingefallen wäre, genau.
Ja, oder nehmen Sie die Diskussion, die es vor einigen Jahren gab und die heute auch noch so ein bisschen vor sich hin in ihren Ausläufern weiter plätschert um die Willensfreiheit, die zwischen Kognitionswissenschaftlern und Philosophen entbrannt ist. Also im Zuge der Interpretation dieser Libet-Experimente, die in den Kognitionswissenschaften in dem Kontext vorgenommen wurden und wo dann einige Kognitionswissenschaftler das Ganze so interpretiert haben, dass sie gesagt haben, ja, die Tatsache, dass dieses Bereitschaftspotenzial empirisch nachweisbar ist, schon sich gebildet hatte, bevor die Besuchsperson bewusst meinte, den Entschluss gefasst zu haben, den Finger zu heben, zeigt eben, dass es uns so vorkommt, als würden wir willentlich und wissentlich Entschlüsse fassen, aber de facto kann man eben zeigen, dass das alles schon vorher physiologisch sozusagen vorbereitet war. Und da hat es ja eine ganz, ganz intensive, sehr kontroverse Diskussion zwischen Kognitionswissenschaftlern und Philosophen gegeben zu dieser Frage, wie man das interpretieren muss und ob damit das Thema Willensfreiheit, an dem ja rechtlich und moralisch und für unser Selbstverständnis enorm viel hängt, ob man die jetzt abserviert hat oder eben nicht.
Ist es denn, wenn man jetzt den Kontakt der Philosophie mit anderen Disziplinen beschreiben würde, dann mehr ein Konkurrenz- oder mehr ein Zusammenarbeitsverhältnis? Also man hat ja heute auch das wieder in vielen Fächern, dass sich so Transdisziplinen oder interdisziplinäre Zusammenhänge entwickeln. Manchmal eigene Fächer, wenn man an die Biophysik oder Neurophysiologie denkt. Das ist jetzt, glaube ich, in der Philosophie noch nicht so üblich, dass sich da wirklich eigene Disziplinen entwickeln. Aber genau, ist es dann eher die Zusammenarbeit zu sagen, man arbeitet mit anderen Disziplinen zusammen? Oder, das war jetzt, glaube ich, eher der Fall, wenn es um diese Willensfrage ging, vielleicht auch die aufzupassen, dass einem andere Disziplinen da nicht die Hoheit über bestimmte Begriffe und Vorstellungen wegnehmen?
Ich glaube, das hängt sehr vom Einzelfall ab, wie die jeweiligen Vertreter der Fächer auch auftreten. Und damit werfe ich durchaus auch einen kritischen Blick auf die Philosophiekolleginnen und Kollegen. Man kann natürlich anmaßend auftreten, ja, auf beiden Seiten und sagen zu der anderen Disziplin, Leute, ihr habt in Wirklichkeit keine Ahnung und lasst uns das doch bitte machen. Man kann aber auch interessiert und freundlich auftreten und sagen, okay, das ist total spannend und ich möchte das gerne erstmal verstehen und dann würde ich mich gerne mit euch darüber austauschen, wie ihr das interpretiert, wie wir das interpretieren, ob das irgendwie zusammenpasst oder überhaupt nicht passt. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr mühsamer Prozess oft. Also das ist nicht immer einfach, sich über Disziplingrenzen hinweg miteinander zu verständigen. Und das geht auch häufig schief. Da braucht man Geduld, da braucht man wirklich echten Respekt. Die Versuchung ist doch oft sehr groß zu sagen, ach komm, dann lassen wir es halt. Macht ihr euren Kram, wir machen unseren Kram und dann war es das eben wieder.
Jetzt habe ich aber rausgehört, dass durchaus vielleicht dieses Verständnis, was wir auch schon am Anfang oder was Leo am Anfang genannt hatte, so die Philosophie auch in so einer Gegnerstellung gegenüber den Naturwissenschaften vor allem und den Technik, also der Technik überhaupt, das sind ja auch so alte Traditionen der Technikkritik und sowas, dass das manchmal hinderlich auch noch ist in der Disziplin oder ist das eigentlich eher von gestern?
Das hängt auch sehr davon ab, mit welcher philosophischen Strömung man das zu tun hat. Also die zum Beispiel die analytische Philosophie ist tendenziell sehr naturwissenschaftsfreundlich und sehr aufgeschlossen und würde sich, glaube ich, eher nicht aufs hohe Ross setzen gegenüber den Naturwissenschaften. Also das hängt ganz stark davon ab, aus welcher philosophischen Ecke man kommt und um welches Thema es jeweils auch genau geht.
Ist es denn so, dass die, also ich versuche das mir noch etwas konkreter vorzustellen, wie dann so ein Austausch gelingen kann oder auf welchen gesprächlichen Grundlagen er sozusagen aufbauen kann. Und wenn ich dann so über die Philosophie nachdenke, und über ihre Beiträge zu ja auch naturwissenschaftlichen Fragen, dann denke ich zunächst einmal vor allem so an so ja erkenntnistheoretische, wissenschaftstheoretische Überlegungen auch. Ja, das führt mich dann dazu zu denken, dass dann die Philosophie vielleicht sich in bestimmten Debatten doch eher als so eine Art Grundlagenwissenschaft verstehen müsste. Also sozusagen der Ort der logischen Integration aller anderen interdisziplinär zusammengreifenden Disziplinen sein müsste. Ich weiß, das ist vielleicht hochproblematisch, diese Vorstellung, aber trifft das irgendwas oder würden Sie eher sagen, die Philosophie würde sich dann eher einschalten und sozusagen als eine Perspektive unter vielen, anstatt die eine Perspektive zu sein, in der sich die Ansätze logisch integrieren müssten?
Das kommt, glaube ich, darauf an, ob man so eine Art System- oder Grundlegungsgedanken verfolgt als Philosophin oder Philosoph oder ob man das nicht tut. Also es kann beides geben. Es gibt durchaus so philosophische Ansätze, die diesen Grundlegungs- oder Integrationsansatz haben. Es gibt aber auch viele Philosophinnen und Philosophen, die sich mit bestimmten Detailfragen, die aus den Einzelwissenschaften kommen, beschäftigen und dann einfach interessiert sind zu verstehen, wie Naturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dieses Resultat gekommen sind, was für philosophische Fragen sich daran anknüpfen und so weiter. Also das gibt es, glaube ich, beides.
Jetzt haben wir viel über den Kontakt von der Philosophie zu den anderen den anderen Wissenschaften, den anderen Disziplinen gesprochen. Jetzt habe ich das so verstanden, dass die angewandte Disziplin eigentlich zwei Dinge bedeutet. Eben einmal den Kontakt zwischen den Wissenschaften, einerseits aber auch sowas wie eine Öffentlichkeit, interessierte Öffentlichkeit an solchen wissenschaftlichen Fragen. Da ist natürlich schon, so habe ich das auch vorhin verstanden, ein gewisses Defizit da, eben diese wissenschaftlichen, also diese philosophischen Fragen aus der Disziplin zu kommunizieren und vielleicht diesen Anschluss an die Lebensrealität der Menschen wieder hinzukriegen. Jetzt habe ich überlegt, eigentlich ist ja heute die Philosophie in aller Munde überall. Man hat auch das Gefühl, auf dem populärwissenschaftlichen Markt ist sehr viel Philosophie. Richard David Precht ist auf den Bestsellerlisten. Man hat ganz viele neue Magazine, die es erst seit wenigen Jahren gibt, die, glaube ich, auch ganz gut laufen und hohe Auflagen haben. Gibt es da so eine Ablösung von Philosophie im Alltag und in den Massenmedien von der akademischen Disziplin?
Auch da sehe ich die Lage so ein bisschen komplizierter. Also es gibt, glaube ich, auf der einen Seite diese Populärphilosophen wie Precht, die führen im Prinzip ihr Eigenleben. Die sind nicht verwurzelt und auch nicht verankert in der philosophischen Forschung und die tragen auch nicht zur philosophischen Forschung bei. Das hat aber auch, also auch eine gewisse, also ich will das gar nicht schlecht reden, weil natürlich das eben, wie Sie sagten, viele, viele Leute kennen diese Bücher, mögen sie sehr gern, kommen über diese Bücher zur Philosophie, kriegen einen schönen Einstieg in die Philosophie. Also es hat durchaus auch seinen Reiz und das ist ja auch in Ordnung. Aber dann gibt es eben neben die, und das sind dann so, ich würde mal sagen, so Medienphilosophen oder eigentlich philosophische Autoren, sagen wir es mal so, ja. Und dann gibt es aber auch Philosophinnen und Philosophen, die aus der Universität, aus der eigentlichen fachdisziplinären Forschung kommen und aber auch sehr öffentlichkeitswirksam und sehr substanziell etwas zu konkreten Fragen sagen. Ich denke da an an Kollegen wie zum Beispiel Dieter Birnbacher, der auch im Nationalen Ethikrat gewesen ist und der sehr viel gemacht hat zu medizinethischen Fragen unter anderem. Georg Meckle, der einer der ersten war, der über das Phänomen des Terrorismus und humanitären Interventionen aus philosophischer Perspektive quasi öffentlich nachgedacht hat. Bettina Schöne-Seifert, die ganz tolle Medizinethik macht und da auch viel in nicht-universitären Kreisen unterwegs ist. Und da gibt es viele, viele weitere Beispiele, die ich jetzt gar nicht alle nennen kann. Und das ist dann aber nochmal ein bisschen was anderes, weil diese Kolleginnen und Kollegen wirklich ganz tief in der Forschung drinstecken und versuchen, das sozusagen in die Öffentlichkeit hineinzutragen. Und das finde ich eigentlich besonders schön und interessant.
Und da wäre auch die Diagnose, dass das mehr sein könnte gegenüber dieser quasi Populärphilosophie, die manchmal vielleicht dann eben doch gar nicht so viel mit Philosophie zu tun hat oder mit dem, was Philosophie sein könnte.
Ja, ich finde es halt schön, wenn man nicht nur aus der philosophischen Forschung eigenes Material entnimmt, um es dann in irgendwelchen Büchern darzureichen und selber nichts beizusteuern, sondern ich glaube, das ist eigentlich schöner oder ich persönlich mag es einfach lieber, wenn in der Öffentlichkeit Kolleginnen und Kollegen etwas zu einem Problem sagen, die selber auch die philosophische Forschung sehr, sehr gut kennen und auch selber dazu etwas Substanzielles zu sagen haben. Also mich interessiert das immer mehr. Ich halte das letztendlich für seriöser, ehrlich gesagt. Aber ich will das überhaupt nicht. Ja, ich will das gar nicht so werten eigentlich. Es hat alles seine guten Seiten und es bereichert ja die Philosophie in jedem Fall, egal wie man es macht, sagen wir es mal so.
Wir hatten jetzt in der Auseinandersetzung mit der angewandten Philosophie erst einmal die Fragen thematisiert, die aus anderen Wissenschaftsbereichen an die Philosophie herangetragen werden, beziehungsweise andersherum, die Philosophie in anderen Wissenschaftsbereichen thematisieren kann. Sie hatten jetzt auch schon einige Beispiele genannt, wo konkrete politische Fragen auch thematisiert werden. Trotzdem würde ich da nochmal genauer gerne drauf eingehen, inwieweit Philosophie, politische, gesellschaftliche Fragen thematisieren kann, besonders in der Hinsicht, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den Sie stark machen, unter dem Gesichtspunkt der Zielkonflikte, also der widerstreitenden Interessen, das heißt nicht nur von Interessengruppen, sondern auch der widerstreitenden sachlichen Logiken beispielsweise, der widerstreitenden Vorstellungen, zum Beispiel aus Wirtschaft und Politik, ist vielleicht das naheliegendste Beispiel. Inwieweit kann die Philosophie genau diesen, zu genau diesen gesellschaftlichen Problemen einen Mehrwert leisten.
Ich wollte noch mal sagen, dass es aus der Perspektive desjenigen, der wirklich aus der philosophischen Forschung und wirklich aus der Wissenschaft kommt, doch, wie Sie ja auch schon vermutet haben, sehr viel schwerer ist, etwas zu den großen gesellschaftlichen Kontroversen unserer Zeit zu sagen, als Leuten, die das nicht sind. Und das liegt daran, das hatten wir ja eingangs auch schon ein bisschen gestreift, dass natürlich den Philosophen, die selber Wissenschaft betreiben, die Wissenschaft auch so ein bisschen wie so ein Mühlstein um den Hals hängt, weil sie nämlich dadurch sehr viel mehr Skrupel haben. Wenn man sich heute in der Öffentlichkeit äußert, dann äußert man sich in der Regel auch im Kontext einer bestimmten Medienlandschaft. Und ich habe das selber auch erlebt, wenn man in irgendeinem Medium, im Radio oder im Fernsehen oder so auftritt, dann ist es ja nicht so toll wie bei Ihnen, wo einem gleich eine ganze Stunde eingeräumt wird, sondern dann heißt es, ja, wir haben diesmal viel Zeit, wir haben 3 Minuten. und das verleitet einen natürlich dazu oder muss ja zwangsläufig dazu führen, dass man sehr pointiert formuliert und Medien, egal ob Talkshows oder ach, ich weiß eigentlich, alle möglichen Arten von Fernsehauftritten und auch im Rundfunk, die mögen natürlich die drastische These.
Ja.
Und das ist vielleicht auch das, was die Öffentlichkeit dann auch irgendwie elektrisiert und was natürlich auch irgendwo Spaß macht. Das kann ich völlig verstehen. Aber da sind gewissenhafte Philosophinnen und Philosophen nicht so gut für geeignet, weil sie sich schwer tun, weil sie natürlich immer sehen, oh je, das kann man auch ganz anders sehen und sie sehen immer die Argumente der Gegenseite und die haben immer das Gefühl, ja, wenn ich so eine zugespitzte These formuliere und äußere, dann muss ich ja auch genau begründen. In der Philosophie geht es ja immer um Begründung, wie ich dazu komme und was man möglicherweise dagegen sagen könnte und wie das in der Forschung aussieht. Also wir haben ja immer so einen Rattenschwanz von Dingen im Kopf, wo wir denken, eigentlich, wenn ich seriös argumentiere, muss ich das alles dazu sagen. Bloß das interessiert die Öffentlichkeit dann schon natürlich nicht mehr. Und auch viele Medienleute verdrehen sofort die Augen, wenn man länger als 2 Minuten redet. Also das, was ich hier jetzt mache, ist im Normalfall gar nicht möglich. Und da sind viele auch gar nicht zu bereit, weil sie sagen, nee, das ist mir einfach zu unseriös, ich mach das nicht, das ist mir zu windig und dann mache ich mich auch so angreifbar, auch unter den Fachkollegen und so weiter und so weiter.
Da haben Sie jetzt das Dilemma beschrieben, unter dem Fachphilosophen oder vielleicht auch einfach methodisch streng denkende Menschen allgemein unter den kurzen Aufmerksamkeitsbedingungen bestimmter Medienformate leiden. Nochmal zu dem Problem würde ich gerne zurückkommen, was ich versucht habe anzusprechen. Weil das auch in der Beschreibung Ihres Studiengangs eine, also nicht Ihres Studiengangs, aber des von Ihnen mitinitiierten Studiengangs eine Rolle spielt. Wie lassen sich gesellschaftliche Zielkonflikte, also sozusagen sachliche, funktionale Differenzen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen vielleicht auch philosophisch vermitteln? Können Sie dazu noch was sagen?
Ja, also ich möchte noch mal kurz anmerken, dass ich nicht die Initiatorin des Studiengangs bin, sondern dass wir das als Institut hier mit den Kolleginnen und Kollegen uns alles gemeinsam überlegt haben. Zu Ihrer Frage, also wir haben hier ja auch 2 Studiengänge, die sich mit dem Thema komplexes Entscheiden beschäftigen im Reden.
Genau.
Und das ist eigentlich auch schon wieder ein Zugang, der eigentlich eher interdisziplinär ist, weil nämlich viele große Entscheidungsprobleme, die uns heute beschäftigen, mehrere Dimensionen oder Aspekte haben, ethische, rechtliche, politische, ökonomische und so weiter. Und da bietet es sich natürlich an, auch ein Studienprogramm anzubieten, das genau dieses in das Zentrum stellt. Aus der Perspektive der angewandten Philosophie kann man sagen, dass wir natürlich zum einen immer damit beginnen, auch Begriffe zu klären. Das hatten Sie selber ja auch schon gesagt. Also wir würden zum Beispiel bei der Sterbehilfe, ja, also wir würden erstmal fragen, was haben wir hier eigentlich alles? Und dann stellt sich sehr schnell heraus, dass es ganz viele verschiedene Varianten von Sterbehilfe gibt, dass es gar nicht so einfach ist, aktive vom passiver abzugrenzen, dass assistierter Suizid noch mal was ganz anderes ist als Sterbehilfe und so weiter und so weiter. Also würden erstmal so ein bisschen begriffliche Aufräumarbeit leisten.
Ja.
Und dann würde man natürlich anfangen, die unterschiedlichen Rationalitäten, Sie wollten ja ganz gern auch auf den Konflikt zwischen Moral und Wirtschaft hinaus,
zum Beispiel,
mal zu entfalten und mal zu sagen, ja, wie funktionieren denn die Rationalitäten, die bereichsinternen Rationalitäten? Und zum Beispiel Klaus-Peter Rippe hat das gemacht in seinem Buch über Wirtschaftsethik. Da hat er mal kritisch untersucht die These, dass zum Beispiel Wirtschaft ein moralfreier Raum ist. Und kommt zu dem Schluss, nee, das ist überhaupt nicht so. Warum sollte das so sein? Das ist irgendwie ein komisches Vorurteil oder so eine merkwürdig sich verselbstständigt habende Annahme, die aber überhaupt keine Substanz hat. Und das kann man halt in der angewandten Philosophie sehr schön machen, dass man diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten oder diese implizit gemachten Annahmen mal aufspießt und mal ein bisschen genauer untersucht.
Das ist ganz interessant. Also mir erscheint es oft so, dass viele Beiträge der Philosophie zu, sei es jetzt Medizin oder sei es jetzt Fragen anderen politischen Handelns, prinzipiell in der Grammatik der Ethik sozusagen herangetragen werden. Und da ist dann oft tatsächlich, wie Sie es jetzt schon angedeutet haben, ja der Einwand, das sei irgendwie sachfremd oder ja, das sei ja alles schön und gut, aber im Prinzip werden Entscheidungen gar nicht auf Grundlage von ethisch-moralischen Überlegungen und Evaluationen in diesen gesellschaftlichen Bereichen getroffen, sondern folgen eben einer eigenen spezifischen sachlichen Logik, die dort eben vorherrscht. Die Wirtschaft handelt nach den Problemen, nach den Möglichkeiten von was weiß ich, möglichst hohem Profit, und die Politik handelt nach der Logik der Machterhaltung. Also wenn man jetzt, ich will jetzt nicht polemisieren, sondern ich will jetzt das nur kurz auf den Punkt bringen, dass viele in der Beschreibung von Gesellschaft eben betonen, Gesellschaft funktioniert, da funktioniert jeder Bereich sozusagen nach seinen eigenen funktionalen Gesetzen, und der Philosoph kommt eher so als artfremdes Wesen und erzählt dann etwas von der, wie es schön wäre ethisch, was wünschenswert wäre unter Gesichtspunkten der menschlichen Würde oder des guten Lebens oder was auch immer, aber letzten Endes würde es doch eigentlich keinen interessieren. Also ich vertrete das nicht, ich will das nur sozusagen so zuspitzen. Was könnte man dem erwidern?
Naja, es spricht ja gar nichts dagegen, genau das, was Sie gerade geschildert haben, sich seinerseits mal genau anzugucken. Also das gibt es ja auch, solche Untersuchungen, also diese Bereichslogiken und Bereichsrationalitäten auch mal auszuformulieren und sich genauer anzugucken. Das wird ja auch gemacht in der Philosophie, und die Frage, wie lässt sich das eigentlich vermitteln? Mhm. Aber auch die Frage, wie berechtigt ist eben diese Annahme? Ne? Also ich denke schon, dass wir natürlich kann man irgendwie zynisch sein, und ich finde es zum Beispiel erstaunlich, dass ich auch von den Studierenden im Zusammenhang mit Politik jetzt dauernd von Deals sprechen höre. Also auch Studenten fangen an, irgendwie über Deals in der Politik zu reden, wo ich sie da mal sanft darauf hingewiesen habe, dass ein Deal eigentlich ein Begriff aus der Ökonomie ist, und dass sie selber jetzt sozusagen anfangen, eine Ökonomisierung der Lebenswelt zu betreiben, wenn sie das unreflektiert einfach übernehmen. Und wenn sie es übernehmen, dann sollten Sie sich überlegen, was Sie damit genau sagen wollen. Vielleicht ist es ja korrekt, vielleicht machen wir auch in der Politik mittlerweile Deals, aber dann sollten wir darüber nachdenken. Und solche Fragen kann man in der Philosophie wunderbar aufwerfen. Und auch eben genau diese Dinge, die uns so unterlaufen, auch sprachlich, mal ein bisschen genauer angucken.
Mich würde interessieren, wie der Studiengang oder überhaupt eben die angewandte Philosophie dann im Feld der Philosophie insgesamt steht. Also ich beobachte das in der Soziologie, wo ich herkomme und arbeite, da gibt es eigentlich ganz ähnlich das Problem. Da liegt natürlich der Bezug zur Gesellschaft auf der Hand. Gleichzeitig hat man natürlich auch da sehr viel spezialisierte Fragen, die man da nicht mehr wirklich kommunizieren kann. Und dann hat man die merkwürdige Situation, dass man brennende politische und gesellschaftliche Fragen hat und einen riesigen Haufen Forschung auch dazu. Und trotzdem gibt es keine Kommunikation. Da beobachte ich eher, dass es weniger gelingt, dann diese Wissenschaft direkt irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen, sondern dass sich eine neue Profession entwickelt von Wissenschaftskommunikatoren, die dann quasi nicht mehr die volle, ähnlich wie man das vielleicht in der Didaktik hat, nicht mehr die volle disziplinäre Ausbildung haben, sondern mehr so einen Überblick bekommen und dann ihre eigentliche Kompetenz eben in diesen Kommunikationsfragen entwickeln und dann eben genau lernen, okay, wie kann ich mit den Massenmedien arbeiten, wie kriege ich vielleicht auch in 3 Minuten meine Nachricht rüber oder wie muss ich eben aussortieren und mich dann eben von dem trennen, was dann in den 3 Minuten nicht geht, ohne dass ich jetzt eben dem Journalisten oder der Journalistin, der ausgeliefert bin. Dann hat man aber natürlich das Problem, dass es eben genau diese Ablösung vom Fach in gewisser Weise gibt. Wie ist das in der angewandten Philosophie, wie wird damit umgegangen und wie ist das auch im Studiengang reflektiert?
Ja, tolle Frage. Also wir haben ja extra ein Modul Philosophie und die Öffentlichkeit und da sollen die Studierenden eigentlich genau das mal so ein bisschen machen. Also die sollen entsprechende Veranstaltungen mal organisieren oder so. Also es geht um Kommunikation von Philosophie, von philosophischen Inhalten in der Öffentlichkeit. Und natürlich ist das eine Gratwanderung. Auf der einen Seite finde ich das genau richtig, was Sie sagen. Vielleicht ist es gut, wenn man auch Leute ausbildet, die genau das gut können oder die sich damit zumindest schon mal beschäftigt haben. Auf der anderen Seite, ja gut, also ich meine, so ein Masterstudiengang, das sind auch nur zwei Jahre, also im Prinzip nur 3 Semester, wenn man ehrlich ist, wo wirklich was getan werden kann. Das ist nicht viel. Und die Gefahr, dass dann Fachkollegen kommen oder auch externe Kritiker und sagen, ja, das ist doch total oberflächlich, die ist natürlich durchaus auch gegeben. Also da muss man dann auch mal mutig sein und sagen, ja, wir versuchen das jetzt aber einfach mal. Und vielleicht bringt das ja neues kreatives Potenzial auch mit sich. Das wäre natürlich schön.
Also ich kenne das Problem aus dem Journalismus. Da hat man stark die Entwicklung, dass die Ausbildung immer professioneller wird. Das heißt, früher gab es im Prinzip keine journalistische Ausbildung, sondern man hat entweder einfach eine Ausbildung gemacht davor meistens oder man hat irgendein anderes Fach studiert und ist dann quasi fürs Volontariat, hat eigentlich dann erst Learning by Doing das Handwerk gelernt. Heute hat man, glaube ich, kaum noch solche Absolventen, sondern es kommen eben alle von Journalistenschulen oder aus Journalismusstudiengängen und haben quasi keine, außerhalb dieses Handwerks und dieser Tätigkeit der Kommunikation, keine Heimat mehr. Aus dem Journalismus kenne ich das auch durchaus auch als Problem. Also der Deutschlandfunk hat, glaube ich, eine Reihe, ich habe jetzt mal geguckt, die haben das auch wieder geändert, aber die vergeben dann eine Reihe von Plätzen nur an Studierende, die wirklich ein abgeschlossenes naturwissenschaftliches Studium haben, um genau das zu vermeiden. Ist das bei Ihnen irgendwie auch schon so ein Problem oder wird das schon in dem Studiengang auch mit berücksichtigt, dass man sagt, bevor man auch die Anwendung des Wissens lernt, muss man auch genau diese fachliche, inhaltliche Heimat im akademischen Fach haben irgendwo?
Ja, das ist auch ein sehr guter Gedanke. Das ist völlig richtig. Und das ist ja sowohl der Master angewandte Philosophie als auch der Master komplexes Entscheiden sind ja Masterstudiengänge. Das heißt, in beiden Fällen liegt dem in der Regel ein Bachelorstudium voraus. Und in der Philosophie ist es in der Regel ein Bachelorphilosophie, muss aber nicht unbedingt sein. Aber das gehen wir mal davon aus, dass das der Standardfall ist. Und da hat man sich ja schon mal 3 Jahre mit den Grundlagen intensiv befasst. im Master Komplexes Entscheiden ist die Situation ja noch viel verschärfter, weil das ja 4 Fächer sind, die diesen Master betreiben. Und da bin ich wirklich heilfroh, dass wir den als Master anbieten und verlangen, dass die Studierenden ein Studium, also eines dieser 4 Fächer im Bachelor studiert haben. Anders kann ich mir das auch gar nicht vorstellen, weil sich nämlich zeigt, dass die Methoden und so weiter alle aus dieser Fachdisziplin kommen. Also da haben sie wirklich ihr Standbein, da kennen sie sich aus, damit können sie gut arbeiten. Und deswegen würde ich so einen 4-Fächer-Studiengang niemals als Bachelor anbieten. Ich glaube, das ist genauso, wie Sie sagen. Man braucht eine fachdisziplinäre Verankerung und so ein Fundament, in dem man sich gut auskennt. Und das betrifft eben nicht nur die Inhalte, sondern vor allen Dingen auch die Methoden. Und dann kann man sozusagen so einen angewandten Philosophie-Master oder Mehrfach-Master in Richtung Politics, Philosophy und Economics obendrauf packen und da dann so ein bisschen sein Spektrum und seinen Blick erweitern. Das finde ich eigentlich eine ganz sinnvolle Kombination.
Noch eine andere Frage zum Studiengang im interdisziplinären Modul. Da steht in der Studienordnung, dass Sie auch anstreben, dass Lehrveranstaltungen von 2 Dozenten unterrichtet werden, einerseits einem im philosophischen Dozenten und andererseits eben einem aus der Fachwissenschaft. Jetzt steht das erste Semester an. Ließ sich das schon verwirklichen oder wie sieht es da aus?
Ja, das muss ja dann jetzt erstmal kommen, dann wahrscheinlich im Wintersemester oder in einem der darauffolgenden Semester. Im Masterkomplex ist entscheidend, haben wir das ganz viel gemacht. Also ich habe zum Beispiel mit einem Sozialwissenschaftler mehrfach Seminare gemacht über Korruption oder mit einem Rechtswissenschaftler über Ethik des Tötens, mit einem Politikwissenschaftler über Migration. Und das ist total klasse. Da lernt man selber ja auch unglaublich viel und fühlt sich auch irgendwie sicherer, wenn man da einen Kollegen oder eine Kollegin aus der Wissenschaft hat, die das Ganze vielleicht auch empirisch erforscht. Und das macht total viel Spaß. Und sowas wollen wir eben im Master angewandte Philosophie natürlich auch machen.
Ich habe jetzt in der Vorbereitung der Sendung gesehen, an der Universität Duisburg-Essen war das, glaube ich, da gibt es einen Bachelor-Studiengang, der nennt sich auch angewandte Philosophie. Ich weiß nicht, ob Sie da mal sich mit dem auch beschäftigt haben. Gibt es da irgendwie Überschneidungspunkte oder ist das was ganz was anderes und hat nur dasselbe Label?
Nee, das finde ich ist ja schön und ich hoffe oder würde mich freuen, wenn die Absolventinnen und Absolventen dann vielleicht in Bremen weitermachen. Das wäre natürlich nett.
Wenn wir gerade bei den Absolvierenden sind Ihres Studiengangs, ich weiß nicht, ob Sie da eine Evaluation machen oder also sicherlich auf eine gewisse Weise, wo landet man denn üblicherweise mit dem Wissen der angewandten Philosophie oder was ist auch das Ziel? Ich habe das schon so verstanden, dass es sich doch ein bisschen wehrt, dieses Verständnis der angewandten Philosophie gegen so eine Vorstellung der reinen Philosophie, die auch quasi sachfremd sein muss und widerständig Selbstzweck sein muss, sondern schon die Vorstellung, dass man mit Philosophie irgendwie auch im Alltag Sachen besser machen kann und in der Gesellschaft besser machen kann. Wo wäre das denn zum Beispiel?
Ja, also wir haben da ja noch keine Erfahrungswerte, aber wir sehen das ja auch in unseren Bachelorstudierenden erstaunlicherweise oder sagen wir mal lieber erfreulicherweise werden die Absolventinnen und Absolventen eben nicht in der Regel eine Taxi fahren. Manche vielleicht, das ist ja auch okay, aber viele kommen doch in Unternehmen unter. Oder in Verlagen oder in der Politikberatung, im Journalismus durchaus auch. Das hängt aber auch ganz stark von den persönlichen Vorlieben der Leute selber ab. Und das, was sie sich während ihres Studiums aufbauen, das kennen sie sich ja aus anderen Fächern auch. Ich denke, so unterschiedlich wird das in der Politikwissenschaft oder in der Soziologie oder so auch nicht sein. Also das ist ja so ein bisschen die Kunst im Studium, quasi nicht nur zu studieren, sondern auch gleichzeitig immer noch ein bisschen sein persönliches Profil zu schärfen und auszubauen, auch Praktika zu machen, um dann sozusagen häufig ja über so ein Praktikum irgendwo dann einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und das ist in der Philosophie ganz genauso. Und das wird auch mit unseren Absolventinnen und Absolventen so sein, schätze ich.
Jetzt habe ich gesehen, Sie haben, das haben Sie vorhin auch schon genannt, dieses Projektmodul Philosophie in der Öffentlichkeit. Jetzt haben Sie schon genannt, da geht es um Tagungen und solche Sachen. Ich habe mich gefragt, weil wir verstehen auch hier dieses Podcast-Projekt im Prinzip so, da diese Öffentlichkeit nochmal anders zu schneiden und zum Beispiel eben das Problem, dass man solche Gespräche in dieser Länge in den Massenmedien schwer bekommt, einfach zu sagen, okay, heute haben wir ja die technischen Mittel, das selbst zu machen und dann eben nicht mehr nur allein im Kontext des Studiums zu bleiben, sondern schon wie so eine Art kleines Start-up, auch wenn das Wort vielleicht nicht das Beste ist dafür, die sozialen Medien oder das Internet überhaupt schon im Studium zu nutzen, aus dem Studium rauszugehen. Ist das etwas, worüber Sie nachdenken in dem Studiengang oder was passiert?
Ja, ich finde das sehr reizvoll. Ich meine, im Grunde genommen ist es ja heute total klasse, dass man nur einmal Namen eingeben muss und dann kriegt man auf YouTube ganz tolle Videos von Vorlesungen und Vorträgen von allen möglichen Philosophinnen und Philosophen. Erstaunlicherweise, und das werde ich, glaube ich, bis zum Schluss meiner Lehrtätigkeit niemals verstehen, habe ich das Gefühl, dass die Studierenden das gar nicht richtig nutzen. Also wenn wir irgendeinen Text im Seminar lesen, dann komme ich immer rein und sage, ja, hallo, wir haben ja heute den Text von sowieso, zum Beispiel Martha Nussbaum, amerikanische Philosophin. Haben Sie denn mal im Internet geguckt, wer Martha Nussbaum ist, was die so gemacht hat? Und ich meine, diese jungen Leute sind den ganzen Tag online. Und wenn ich denen diese Frage stelle, gucken die mich mit großen Augen an und schütteln alle mit dem Kopf. Fast niemand hat mal im Internet geguckt, wer die Autorin oder der Autor ist, um den es gerade geht.
Wie erklären Sie sich das?
Und dann bin ich immer völlig fassungslos. Also ich falle jedes Mal wieder in Ohnmacht da vorne, weil ich denke, nein, das gibt's doch jetzt wirklich nicht, weil das wäre doch so hilfreich zum Textverständnis. Und es macht so viel Spaß, sich diese ganzen Sachen im Internet anzuhören und anzugucken, die es da alle gibt. Also ja. Verstehe ich überhaupt nicht.
Ich kann ihm nur zustimmen. Also wir haben auch, also gerade auch selbst von verstorbenen Autoren findet man ja dann Gespräche und sowas, hört nochmal eine Stimme und ja, hat dann nochmal genau. Eine ganz andere Verbindung dann zu diesen Personen. In dem Fall, wie erklären Sie sich das, dass da offenbar diese Brücke geschlagen wird?
Da habe ich absolut keine Erklärung für. Ich weiß es nicht, verstehe es nicht.
Also noch viel Arbeit eigentlich, was diese Brücke angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass man doch irgendwie noch diese Trennung macht und sagt, die Philosophie, das ist das, was ich irgendwie studiere und das ist das mit den alten Büchern und mit den Texten, die keiner versteht und so. Und der Rest ist dann, wenn ich auf YouTube gehe, dann brauche ich Entspannung, dann brauche ich was Seichtes. Vielleicht ist das so eine ja, Trennung sein. Der Welten dann.
Ja. Obwohl ja. So Menschen wie Slavoj Žižek ja auch einen unglaublichen Unterhaltungswert haben. Also ich könnte den auch zum Einschlafen mir anschauen. Also es gibt ja durchaus Philosophen, die wirklich einen Unterhaltungswert haben und nicht nur dozieren.
Ja, es gibt ja auch Philosophen, die das ganz toll und professionell machen. Also zum Beispiel Michael Sandel hat das genau, richtig drauf angelegt, auch. Da hochprofessionelle Vorlesungen online zu stellen. Ich finde, auf der anderen Seite, da wäre ich auch wieder jemand, der sagt, man sollte es auch nicht übertreiben. Also Philosophie ist nicht online, ist nicht E-Learning, weil das persönliche Gespräch, die Diskussion, dieses Frage-Antwort-Ding, das ist schon ganz, ganz wichtig. Also nur zu sagen, ja Leute, wir stellen euch da mal ein paar Videos rein und dann guckt euch das an und dann habt ihr es. So weit würde ich jetzt natürlich auch nicht gehen wollen. Aber dass man das gar nicht sich selber anguckt, finde ich schon merkwürdig.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr interessanten Studiengang. Schade, dass der ja zu meiner Studienzeit noch nicht im Angebot war an den deutschen Universitäten. Von unserer Seite aus ist unsere Neugier fürs Erste befriedigt.
Wir wünschen viel Erfolg mit dem Studiengang.
Wir wünschen natürlich viel Erfolg mit dem Studiengang, werden das weiter verfolgen und vielleicht bietet sich auch mal die Gelegenheit, mit einem frisch ausgebildeten, angewandten Philosophen bei uns in der Sendung ins Gespräch zu kommen.
Ja, das wäre doch schön und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie mir so viel Zeit eingeräumt haben. Das war ein echter Luxus und das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Wir bedanken uns.
Tschüss.
Machen Sie es gut. Tschüss.
Das war die 26. Folge von Das neue Berlin. Wie immer die Aufforderung, empfehlt uns weiter, macht uns tolle Bewertungen auf den Plattformen eurer Wahl und schreibt uns auch gerne mit Liebesbriefen und Hassnachrichten. Wir freuen uns über beides.
Genau, und dann machen wir hier auch schön angewandtes Kommentare vorlesen.
Genau, also bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, tschüss.
Ciao.
Thank you.